die Menschen seither fast immer schon fasziniert hat. Und wenn wir mal den Trendforschern glauben dürfen, dann ist die Wir-Kultur, das könnt ihr jetzt nicht alles im Detail sehen, ist aber auch nicht schlimm, das ist ein Megatrend. Also es gibt ein Forschungsbüro, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, die machen sich Gedanken darüber, was ist eigentlich von der Entwicklung der Gesellschaft, was sind eigentlich so Trends, die sich auf Jahre hin auswirken werden, an denen die Menschen nicht vorbeikommen werden. Da gibt es ganz verschiedene Trends. Und einer dieser Trends ist die Wir-Kultur. Also die Forscher haben herausgefunden, durch Befragungen von Menschen, durch alles Mögliche, durch Statistikauswertung, dass die Menschen ein großes Interesse daran haben, miteinander unterwegs zu sein. Und dass sie nicht nur ein Interesse daran haben, im Sinne von so Utopien, wie wir gerade ja auch so das ein oder andere gehört haben, zu sagen, das wäre doch schön, so diese perfekte Wohngemeinschaft, wo dann im Zweifel auch noch jemand da ist, der das Geschirr wäscht, weil er gerade keine Arbeit hat. Das wäre eigentlich schön, aber wir wissen, das funktioniert leider irgendwie nicht immer so richtig. Und hier haben Sie mal so eine Landkarte des Wir aufgemalt und haben festgestellt, es gibt so ganz unterschiedliche Ideen, wie das aussehen könnte. Also von der Siedlung der Kollektivisten, die mehr so Mehrgenerationenhäuser haben, über die Lichtungen der Großzügigkeit. Dann gibt es einen Kuschelschollen, das ist sowas wie Gemeinden, wo man sich trifft, wo man beieinander ist, Nachbarschaftsnetzwerke, wo man miteinander isst, wo man miteinander kocht in Gemeinschaft. Habe das gerade selbst mal erlebt. Ich bin in einer Gemeinde gewesen vor 2 Wochen Freitag und da haben wir als Männer zusammen gekocht. Das war wirklich ein spannendes Erlebnis. Und das war so beeindruckend, dass man gar nicht gemerkt hat, wie man dann doch einen komischen Geruch annahm. Und als ich nach Hause kam, habe ich erstmal alle Sachen von mir werfen müssen, weil es war verheerend. Wir haben Fisch gekocht, nee, gebraten haben wir den. Und das war ganz spannend. Aber das hat Spaß gemacht, mal in so einer anderen Runde miteinander unterwegs zu sein. Sowas gibt es und sowas ist das Lagerfeuer spontaner Wir-Ereignisse, Flashmobs, Riot-Cleanups und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. In Gießen gibt es das jetzt. Da werden Menschen gesucht, die sich freiwillig, so ganz so mit ohne Bezahlung und ohne irgendwie ideellem großen Hintergrund, sich treffen und die Landschaft sauber machen. Früher hatte man dafür ein Grünflächenamt oder so, aber heute ist das wieder ein Trend, dass man sagen kann, da haben Menschen, die finden ihre Erfüllung darin, dass sie das Lahnufer sauber machen. Das ist ja eine tolle Idee. Und das ist ein großer Trend und der hat ganz verschiedene Facetten und den gibt es dann auch für jede gesellschaftliche, für jedes gesellschaftliche Milieu nochmal speziell. Das entwickelt sich, das ist ein Wunsch, das ist eine Sehnsucht der Menschen und das ist ja nicht schlecht. Das kleine Aber ist, dass wir in der gleichen Zeit, wo dieser Trend entstanden ist, eine andere Entwicklung wahrnehmen, die so gar nicht dazu zu passen scheint. Vielleicht auch doch. Das ist vom Statistischen Bundesamt eine Umfrage aus dem Jahr oder eine Auswertung aus dem Jahr 2017. Da hat man festgestellt, dass die Zahl der 41,3 Millionen Privathaushalte, dass sie, wenn sie noch 1991 zu 34% Einpersonenhaushalte waren, sind es inzwischen schon 42%. Das heißt, der Anteil an Einpersonenhaushalten ist rasant am Steigen und das ist der Bundesschnitt. Wenn man das Ganze auf eine urbane Region spezifiziert, auf Großstädte, auf Berlin, auf Hamburg, auf wahrscheinlich auch Frankfurt, wobei Frankfurt bin ich mir nicht ganz sicher, da ist es so, dass der Anteil von Einpersonenhaushalten schon weit über die Hälfte ist. Das heißt, man ist so bei 56, 57%. Und das ist ja eigentlich was Verrücktes, dass Leute auf der einen Seite so eine große Sehnsucht nach dem Wir haben, und auf der anderen Seite es aber nicht hinbekommen, in einem Wir auch zu leben, sondern sich immer wieder auf ihre Scholle zurückziehen möchten und ihre Ruhe haben möchten oder Beziehungen, die man eingeht, einfach nicht funktionieren und nicht halten. Das ist ja auch ein durchaus dramatisches Erleben. Ich habe das selbst erlebt, ein paar Studienkollegen von mir, oder was heißt ein paar, wenn ich mein Semester mal nehme damals, wir haben angefangen mit 12 Theologiestudierenden in Hamburg. Davon ist die Hälfte lebt in kaputten Beziehungen. Also da ist die Beziehung zu Ende und das ist ganz schön bitter, wenn man das mal so wahrnehmen darf. Da kommt man dann auf die Frage, hat das vielleicht damit zu tun, wie Loriot schon sagte, dass Männer und Frauen einfach nicht zusammenpassen. Also das ist natürlich nicht so, Männer und Frauen passen prima zusammen, das muss ich hier schon sagen, weil sonst erzählt meiner Frau jemand irgendwas anderes. Nein, also das ist was ganz, ganz Schönes und viele von euch werden das ja auch so bestätigen können, dass es etwas Wunderbares ist, ein Zuhause zu haben, wo man auch gemeinsam miteinander leben kann, auch mit der Frau und dem Mann. Aber die Frage ist ja schon, woran liegt das eigentlich, dass es manchmal so schwierig ist mit den Beziehungen und mit dem Gemeinsamen? Und wenn man dieses Buch sich so anschaut, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe zu Hause so ein Sammelband mit Loriots Klassikern, Liebling, das Ei ist hart, oder mein persönlicher Favorit ist eigentlich der, wo der Mann da sitzt und irgendwie mal zur Ruhe kommen will nach getaner Arbeit und seine Frau ihn dann immer wieder auffordert, jetzt mach doch mal was und jetzt kannst du doch mal was tun, was du schon immer machen wolltest. Und er sitzt da und sagt, ich mache doch, was ich schon die ganze Zeit tun wollte, nämlich hier einfach sitzen. Genau. Ja, Männer und Frauen, das ist nicht die Erklärung dafür. Es geht um etwas anderes. Wir haben vorhin schon davon gehört, dass das mit Gottes geliebten Menschen und dem Thema gemeinsam ist man weniger einsam, dass das ja etwas miteinander zu tun hat. Und es ist ganz schön ausgedrückt in diesem Bild von Michelangelo, der Erschaffung des Menschen, des Adam, dass darin ja etwas ganz Fantastisches zum Ausdruck kommt, das ist aus der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, dass da etwas passiert, da funkt es gewissermaßen zwischen Gott und seinem Geschöpf. Da ist etwas, wo Himmel die Erde berührt, da ist etwas, wo eine Spannung aufkommt. Aber es wird eben auch deutlich, dass in diesem, was da passiert, eigentlich auch Gott zu einem Ziel hinkommt. Er schafft den Menschen zu seinem Bilde und deswegen hat es damit zu tun, dass wir als Wesen geschaffen sind, die aufeinander bezogen sind. Das gilt auch für Gott. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Das haben wir am Sonntag schon gehört, wenn sie am Sonntag schon hier waren oder wenn ihr am Sonntag da wart. Und das macht etwas deutlich von dem, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Nicht in der Weise, dass man sagt, Mann und Frau, das ist jetzt so singulär zu verstehen, zu sagen, das ist die einzige Richtung, sondern er schuf den Menschen als soziales Wesen. Er schuf den Menschen mit all seinen Chromosomenmöglichkeiten, die es da so gibt. Da sind alle anderen mit eingeschlossen, aber eben nicht im Singular. Er schuf den Menschen nicht als Einzelkämpfer und als Einzelperson, sondern Gott schuf den Menschen in dieser Aufeinanderbezogenheit, weil das Ausdruck seiner Göttlichkeit ist, weil das Ausdruck seiner Ebenbildlichkeit ist, dass Gott sich ja auch nicht versteht als jemand, der solitär für sich steht, sondern das ist ja etwas, worüber sich Theologen immer schon den Kopf zerrieben haben, der Dreieinigkeit und sowas, ne? Dass es da Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt und dass man sich immer überlegt hat, wie gehört das jetzt zusammen und wo ist die Trennung und was gehört dazu und was nicht und so. Das bleibt ein Mysterium. Wir werden ihn irgendwann fragen können, ist so meine persönliche Überzeugung. Aber ich finde es nochmal wichtig, in der Frage nach dem, wie gehe ich mit meiner zeitweisen Einsamkeit um, wie gehe ich mit meinem Bedürfnis nach Gemeinschaft um und auch mit den Erfahrungen, dass Gemeinschaft auch mal nicht funktioniert, dass ich immer wieder daran zurückdenke und sage, wie bin ich eigentlich gemacht? Was ist eigentlich der Ursprung meines Seins? Und wenn ich dann verstehe, dass der Ursprung meines Seins der ist, dass wir aufeinander bezogen sind, dass wir eigentlich den anderen brauchen, um bei uns anzukommen, das finde ich einen ganz großartigen Gedanken. Und einer, der diesen Gedanken zum Ausdruck gebracht hat, ist Martin Buber. So sieht der Mensch aus oder so sah der Mensch aus. Und der hat ein interessantes Buch geschrieben, das kann ich euch empfehlen, dass ihr darüber mal lest, das Ich- und Du-Buch. Und er hat diesen Satz geprägt, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Das drückt etwas davon aus, wo man merkt, ja, da, wo der Mensch sein Gegenüber entdeckt, da, wo er dem anderen zum Gegenüber wird, da entdeckt er seine eigentliche Bestimmung, da entdeckt er seine eigentliche Existenz. Und wenn er da nicht ankommt, dann bleibt er davor stehen. Dann kommt er eben nicht zur Entfaltung und Erfüllung, sondern jemand, der, ihr kennt es vielleicht, jemand, der völlig in sich gefangen ist und der eigentlich nur für sich lebt, ist eigentlich ein unerträglicher Mensch. Und das Schlimme ist, er weiß es oder sie weiß es meistens dann auch ganz alleine. Das merkt man schon, wenn man so einfach nicht in Beziehung gehen kann. Wenn das nicht funktioniert, wenn man alle Menschen immer nur bewertet, wenn man aus allen Beziehungen, die es gibt, immer nur den eigenen Vorteil suchen will, dann funktioniert es nicht. Und das merken wir ganz genau, weil wir dann merken, dass eine Blutspur sich hinter uns langzieht, dass da verbrannte Erde ist, wo immer wir hinkommen und Gemeinschaft leben wollen. Und das ist der Weg nicht. Und deswegen finde ich das spannend, dass wir heute Abend uns einen Bibeltext anschauen können, in dem es darum geht, zu sagen, dem mal nachzuspüren, wie kann das eigentlich funktionieren? Wie kann das eigentlich funktionieren mit diesen Beziehungen? Und wie kann man auch über Grenzen hinweggehen, die man vielleicht manchmal in Beziehungen sieht? Und es geht genau um diese Geschichte. Habt ihr sie gleich erkannt? Ein Mensch? Zwei Menschen? Ein Mann und eine Frau, Johannes 4, irgendjemand hat schon geguckt, genau. Es ist Johannes 4, es ist die Geschichte von Jesus und der Samariterin. Und diese Geschichte, die ist ganz faszinierend, weil es eigentlich eine Geschichte ist, die so gar nicht zustande gekommen hätte sein können, dürfen und so weiter. Jesus ist als Jude aufgewachsen. Und Samarien, wo die Samariter wohnen, ist halt Samarien. Das heißt, das ist eine andere Gegend. Und Nationalisten gibt es offensichtlich überall. Und das war damals auch so, dass man irgendwie so einen Lokalpatriotismus hatte, dass man irgendwie miteinander nicht klarkam. Das war völlig klar in der Gesellschaft der damaligen Zeit, dass man einfach nicht miteinander in Beziehung trat, sondern dass die immer die Bösen waren. Das ist so ein bisschen wie Frankfurt und Offenbach, habe ich mir sagen lassen. Ich hoffe, es kommt niemand daher und sagt, das ist doch alles gar nicht mehr so. Aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Naja, man muss es sich eigentlich noch viel schlimmer vorstellen. Das ist ja nur scherzhaft dahingesagt von Frankfurt nach Offenbach, zumindest für die allermeisten. Ich glaube, bei Fußballfans wird es kritisch, aber okay, das sei dahingestellt. Aber das war wirklich so, normalerweise wäre dieses Bild völlig absurd, weil das einfach nicht passierte. Dass Menschen aus diesen beiden Regionen so dicht beieinander waren, sondern die hielten immer gescheit Abstand. Mehr als 2 Meter und Händeschütteln sowieso nicht, sondern die sind einfach weit aneinander vorbeigegangen. Und ich lese mal ein paar Zeilen aus der Geschichte. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie? Du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samariterischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr und sprach, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, dass er dir gäbe lebendiges Wasser, spricht die Frau zu ihm, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief, woher kannst du dann lebendiges Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gegeben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt, spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Ein langer Text, viele Aspekte da drin. Ich möchte auf einige wenige zu sprechen kommen. Der erste ist der, dass Jesus zunächst mal einfach keine Berührungsängste hat. Er ist einfach durstig und er geht dem Bedürfnis nach, was man als Durstiger hat, nämlich, dass man sich umschaut und sagt, wo kann ich hier was trinken? Und dass das nun gerade so ein heiliger Brunnen ist, wo schon die Vorfahren der Vorfahren ihr Wasser getrunken haben und ihr Vieh und was alles und dass das dann so quasi ein heiliger Brunnen ist, das juckt ihn ehrlich gesagt gar nicht, sondern er hat einfach Durst. Und dann sitzt er da und hat auch nichts dabei. Und dann sitzt da diese Frau, da kommt diese Frau vorbei, die Wasser schöpfen will. Und er tut das Natürlichste der Welt, dass er sie einfach anspricht. Und er nimmt keine Rücksicht darauf, dass es irgendwie so ein soziales Arrangement gibt, dass das irgendwie komisch wäre. Sondern er macht das Natürlichste der Welt, dass er sein Bedürfnis einer Person gegenüber ausdrückt und sagt, gib mir zu trinken. Er hat keine Berührungsängste und nimmt das Gespräch auf. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist das ja schon ganz spannend, dass wir merken, das ist ja schon ein Schritt, von dem wir etwas lernen können. In wie vielen Beziehungen sind wir? Wo sind uns Menschen vor Augen, wo wir dazu schon gar nicht mehr in der Lage sind? Wo dieser Punkt schon gar nicht mehr bei uns funktioniert? Wo man das Gespräch mit dem Nachbarn aufgegeben hat, weil der seine Bäume nicht gefällt hat? Ich nehme mal so ein Beispiel aus meiner Nachbarschaft. Also nicht von uns, sondern ein bisschen weiteres Umfeld. Man redet nicht mehr miteinander, weil der andere kein Verständnis dafür hat, dass seine blöden Bäume irgendwie mit ihren Pollen die ganze Familie krank machen gegenüber. Und deswegen ist die Atmosphäre vereist. Man ist nicht mehr miteinander im Gespräch. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Erst dann, wenn er seine Bäume gefällt hat. Und das ist so ein bisschen ähnlich. Und es gibt andere Beispiele und ihr werdet wahrscheinlich so eins aus eurer Gegend, aus eurer Nachbarschaft, aus eurem Bekanntenkreis hinzufügen können. Es gibt so Geschichten. Da ist einfach kein Draht mehr möglich. Und da sich in Erinnerung zu rufen, hey, wie war das bei Jesus? Der war durstig, ne? Der hatte irgendwie ein Bedürfnis und der hat sich einfach einem Menschen angenähert, der nun mal gerade da ist und hat gesagt, hey, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ich bin durstig und ich kann mir selber gerade nicht helfen. Ich bin darauf angewiesen, dass du mir in meiner vertrackten Situation weiterhilfst. Ich bin darauf angewiesen, dass ich jetzt hier mal nicht der Starke bin in dieser Situation. Ich, der gerade vor Tausenden von Menschen gepredigt hat und ein toller Typ bin, ich habe jetzt eigentlich gerade gar nichts. Meine Jünger sind weg, ich bin hier alleine und ich habe Durst und ich habe nichts zum Schöpfen. Liebe Frau, kannst du mir was zu trinken geben? Das heißt, er zeigt uns eigentlich an dieser Stelle schon, es geht darum zu sagen, ja, man muss zu den eigenen Bedürfnissen stehen, aber man darf auch andere um Hilfe bitten. Man darf auf andere zugehen und man darf wieder neu den Faden aufnehmen. Und das finde ich ganz wichtig, wenn wir an diese Beziehungswracks denken, die wir so in unserer Gegend vielleicht vor Augen haben, beziehungsweise wenn wir in unser eigenes Leben gucken, da will ich ja gar nicht ran, ne? Also wo ich merke, es gibt bestimmte Tabuzonen auch in meiner persönlichen Geschichte, wo ich merke, da fällt es mir extrem schwer, den Faden nochmal neu aufzubauen. Und dann hinzugehen und zu sagen, du, es fällt mir schwer, aber ich will nicht damit weiterleben. Ich will nicht damit weiterleben, dass wir hier so in so einem Kleinkrieg leben. Ich will nicht dem immer wieder neues Öl ins Feuer gießen, dass ich sage, ich meide dich hier. Ich gehe dir aus dem Weg, weil du mir irgendwann mal vor Jahren irgendwie Unrecht getan hast. Oder ich dir oder ich nicht. Jesus geht auf die Frau zu und sagt, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen in meiner Situation, weil ich habe hier in dieser Situation Hilfe nötig. Ich bin durstig und du kannst mir helfen. Und die Frau ist verwundert und geht aber darauf ein. Und das ist die nächste Überraschung, die wir ja auch erleben können im Miteinander von Menschen, dass da, wo wir uns verletzlich zeigen, da, wo wir neu aufeinander zugehen, da stellen wir dann manchmal fest, ups, der andere ist gar nicht so auf Krawall gebürstet, wie wir es vielleicht im ersten Moment gedacht haben. Sondern der andere ist vielleicht verwundert, vielleicht hat er oder hat sie nicht damit gerechnet, aber im Kern kommt plötzlich was in Gang. Wenn ich Energie in eine Beziehung gebe, dann kann etwas Neues entstehen. Und so passiert es auch hier. Die Frau ist verwundert, aber dann lässt sie sich drauf ein. Und sie kommen ins Gespräch. Und das Zweite ist, dass was eben auch diese Beziehung ausmacht und was eben auch diese Offenheit der Frau ausmacht, sich auf dieses Gespräch einzulassen, ist, dass er derjenige ist, der sie um etwas bittet. Also er lädt ein, aktiv zu werden. Und das ist ja auch so, wo wir ja auch mal für uns drüber nachdenken können, zu sagen, wo laden wir den anderen eigentlich ein, nicht nur zuzuhören, dass wir ihm unsere Meinung sagen können, sondern wo laden wir den anderen ein, für uns aktiv zu werden, aktiv etwas zu tun. Die Frau kommt ins Handeln und öffnet sich dadurch für diese Begegnung in einer ganz anderen Weise, als wenn Jesus nur sagen würde, ich erkläre dir mal, warum das falsch ist oder warum das richtig ist, dass wir solche Regeln haben oder irgendwie sowas. Hör mir einfach mal zu. Das ist keine gute Gesprächsgrundlage. Jesus lädt ein, um aktiv zu werden. Und das nächste ist, und dann kommen sie ins Gespräch. Und dann wird deutlich, Moment mal, hier steckt doch noch ein ganz anderes Potenzial in der Situation. Jesus ist da und er ist derjenige, der erstmal als Bittsteller da ist. Aber dann macht er eben auch deutlich und sagt, diese Geschichte mit der Gemeinschaft, die hat immer zwei Seiten. Die Geschichte mit der Gemeinschaft hat immer zwei Seiten, weil das, was ich gerade von dir möchte, du kannst mir in meiner Situation helfen. Und liebe Frau, ich weiß das von dir. Ich habe den Eindruck von dir, dass ich dir auch helfen kann, dass ich dir in einer Frage auch helfen kann, weil was du nicht wissen kannst, ist, ich bin von Gott gesandt in diese Welt, um den Menschen ihren Durst zu stillen, nach einem Durst, der viel tiefer geht als so ein oberflächlicher Durst nach Wasser. Und dann kommen sie ins Gespräch und das klingt erstmal alles ziemlich komisch. Deswegen war der Text, jetzt habe ich den einigermaßen schnell gelesen, weil deutlich wird, das klingt erstmal sehr philosophisch. Ne? Da ist das dies mit Jakob und dem Brunnen und Söhne und Vieh und Ewigkeit. Aber dann kommt Jesus und geht einen Schritt weiter und sagt, spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder mit ihm her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe gar keinen Mann. Oder ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Huh, da geht's aber ins Eingemachte, oder? Also gerade eben war das noch so eine Beziehung, wo man sagt, okay, wir nehmen mal den Ball auf, ne, und so. Und Jesus geht direkt auf die 12 und sagt, du Frau, ich weiß es halt. Ja? Ich bin halt von Gott gesandt für euch Menschen. Und ich merke gerade, deine Baustelle ist die Frage von den Beziehungen. Deine Baustelle ist das, dass da irgendwas ist an dieser Stelle. Ich kann es gar nicht genau sagen. Hol mal deinen Mann. Und dann lässt sich die Frau darauf ein und sagt, ja, sie könnte jetzt irgendjemanden holen oder sie könnte es lassen, das wäre unhöflich, aber sie lässt sich darauf ein und sagt, du, ich kann nicht. Ich habe da keinen, den ich gerade holen kann. Und Jesus nimmt den Ball auf und sagt, ich weiß nicht warum, aber ich weiß es halt. Ne? Da waren schon 4 und dann ist noch einer und der ist es auch nicht. Und jetzt fängt es bei uns an, das Kopfkino, so wie gerade eben das Kopfkino ja auch losging. Ich weiß nicht, ob es bei euch schon abgeschlossen ist, aber diese Steilvorlage habe ich noch so im Kopf. Aber dieses Kopfkino, warum ist das so? Was ist mit dieser Frau? Was ist das für eine Frau? Ist das eine Prostituierte? Ist das irgendwie eine Frau, die irgendwie so eine Serienwitwe, die irgendwie schon ganz viele Männer verschlissen hat und es in ihrer Nähe einfach nicht sicher ist? So, ja. Oder was ist das für eine Geschichte, dass da 4 Männer schon waren und der 5. eigentlich auch schon irgendwie gar nicht mehr so richtig da ist? Und das Spannende ist nicht, was können wir da an der Stelle vermuten, sondern das Spannende ist da, dass diese Beziehung weitergeht, dieses Wechselseitige, dass man sich gut tun kann, passiert eben an der Stelle auch. Und weil die Situation so klar ist und weil Jesus nicht als der von oben herabkommt und von vornherein sagt, hey Frau, komm mal her, ich will dir gleich mal was erzählen, hol mir mal schnell was zu trinken, sondern dass es auf Augenhöhe passiert, dass es ein wechselseitiges Austauschen ist und dass Jesus aber auch ansprechen kann, wo er sieht, da kann er ihr helfen. so wie sie ihm helfen kann mit ihrem Becher. Das hat sie sofort erkannt. Hat gesagt, wie willst du mir Wasser geben? Hast ja gar keinen Becher. Hat sofort gemerkt, das ist das, was nur sie kann. Und Jesus sieht, das ist etwas, was nur ich kann. Dass ich nämlich sehe in deiner Situation, du bist eigentlich todunglücklich mit deiner Situation, was diese Beziehungslandschaft angeht. Und ich möchte das ändern. Und ich möchte, dass du nochmal anders auf die Situation guckst. Dass du nochmal Erfüllung an einer ganz anderen Stelle findest und dass du über diese Beziehung nochmal neu nachdenken kannst. Und das ist tatsächlich das Dritte, dass Jesus dazu auffordert, nochmal anders zu denken. Im griechischen Neuen Testament, das könnte euch Christian besser sagen, er ist ja Experte dafür, aber steht da dieses Metanoia, dieses Anders, dieses Neudenken. Also das steht nicht da, sondern darum geht es aber im Zusammenhang, dass es eben darum geht zu sagen, hey, veränder dein Denken. Das ist das, was Umkehr meint. Und Jesus geht auf diese Frau zu und sagt, denk nochmal neu nach über deine Beziehung. Was suchst du eigentlich? Was ist eigentlich das, was im Kern dahinter steht? Du gehst immer dem nach, was so gemeinhin üblich ist, aber denk mal um. Denk mal um und dann wird sich deine Beziehungswelt verändern. Und dann erfahren wir nichts, wie es weitergeht. Dann passiert nicht, dass irgendwie sie da irgendwie kriechend nach Hause geht und sagt, oh, ich habe sowas Schlimmes getan oder irgendwie sowas. Wir wissen es nicht. Es bleibt auch dabei. Aber wir wissen, dass sie sich wechselseitig geholfen haben. Dass Jesus nicht mehr durstig von dannen gegangen ist und dass sie irgendwie eine neue Idee bekommen hat für ihr Leben und für ihre Beziehungsgestaltung. Bevor das alles passiert und sie auseinandergehen, passiert dann das Notwendige, dass dann die Jünger zurückkamen. Und die Jünger, die zeigen einem dann, dass es manchmal echt schwer ist im Leben. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit dieser Frau redete. Doch niemand sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Das ist manchmal so, dass dann die Begleiter, die man eigentlich dabei hat, die einen unterstützen sollten, plötzlich völlig wie vom Berge stehen und merken, wir sind ein Ochs. Ja? Also der Ochs vom Berg, der nicht mehr weiß, was passiert. Sie verstehen die Situation überhaupt nicht und springen im Grunde dahin, wo die Geschichte eigentlich schon gar nicht begonnen hätte. So, ja? Aber sie entdecken nicht das Potenzial dieser Situation. Ganz anders diese Frau. Sie geht weg, geht in ihre Stadt hinein und macht den Leuten deutlich, wir haben alle diese Sehnsucht nach einer tieferen Gemeinschaft. Wir haben alle diese Sehnsucht danach, dass da einer kommt, der uns das nochmal erklärt. Wir haben alle diese Sehnsucht nach diesem Messias, ihn kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe ihn gerade getroffen. Kommt raus, geht zum Brunnen und trefft Jesus und schaut, ob er es nicht ist. Ich fasse das nochmal zusammen, was in dieser Geschichte für uns drinsteckt, für unsere Beziehungswelt, für die Baustellen, die wir vielleicht haben, aber auch für die an Möglichkeiten. Jesus hat keine Berührungsängste, wenn es um Beziehung geht. Er geht auf diese Frau zu und lässt sich nicht davon zurückhalten, dass es gesellschaftliche Normen gibt, die dagegen sprechen. Dass es Erfahrungen gibt, die dagegen sprechen. Sondern er hat keine Berührungsangst. Er lädt ein in dem Gespräch, im Miteinander dazu, dass die Frau aktiv wird. Dass sie auch ihre Potenziale herausstellen kann und sagen kann, sie kann genauso etwas geben, wie er ihr etwas geben kann. Und dann fordert Jesus zum Umdenken auf. Und das möchte ich heute euch auch anbieten und möchte euch dazu einladen, dass ihr eure Berührungsängste abstreift. Im Blick auf die Menschen, die euch vor Augen sind, wo ihr vielleicht sagt, Mensch, das ist mit denen echt immer schwierig. Dass ihr sie nochmal neu bewertet und sagt, okay, was gewesen ist, ist gewesen. Aber ich greife zum Telefon, ich mache mich nochmal auf den Weg oder vielleicht schreibe ich eine Postkarte aus dem Osterurlaub. Egal. Aber ich werde diesen Faden nochmal aufnehmen, weil ich mich nicht damit zufrieden geben will, was irgendwann gewesen ist. Also einfach ein bisschen Berührungsängste abbauen. Und dann in der Begegnung mit dem anderen einfach sagen, okay, was ist das, was der andere mir geben kann? Und vielleicht fängt so ein Gespräch an mit jemandem, der mir wirklich wehgetan hat, zu sagen, du, ich möchte dich um Vergebung bitten. An einer Stelle, wo ich dir vielleicht mal auch die Veranlassung war zu irgendwas Blödem. Und die anderen eben auch darauf handeln. Und dann einfach nochmal im Ganzen diese Situation neu zu bedenken und zu sehen, wo kann unsere Beziehung neu werden? Wo kann etwas anderes entstehen? Weil, und das ist das Wichtige, weil Christus in die Welt gekommen ist, um uns daran zu erinnern, wie wir geschaffen sind. Er ist da gekommen, um uns nochmal etwas zu geben von dieser Liebe Gottes, um das nochmal für uns greifbar zu machen, dass Gott uns als sein Gegenüber geschaffen hat. Als ein soziales Wesen, als ein auf Beziehung, auf ein Du bezogenes Wesen. Und immer da, wo wir merken, da klappt es mit diesem Du nicht. Immer da, wo wir merken, da sind Menschen, da ist verbrannte Erde bei uns. Da sind wir aufgefordert und herausgefordert zu sagen, lasst uns noch mal drüber nachdenken. Lasst uns immer mal wieder drüber nachdenken und uns nicht klein machen, sondern die Chance der Beziehung zu entdecken. Dafür ist Christus gekommen, um uns an diese Liebe zu erinnern und diese Liebe tatsächlich zu zeigen. Und er hat diese Liebe gezeigt, indem er den Weg mit den Menschen gegangen ist. Die Menschen haben es nicht verstanden und er hat es nochmal gesagt und er hat es nochmal gesagt. Und weil sie es immer noch nicht verstanden haben, hat er am Ende gesagt, damit ihr seht, was ich meine mit dem, lebt für den anderen, hat er sich hingegeben und ist freiwillig hingerichtet worden. Er hat sich auf diesen Weg gemacht, er wurde gekreuzigt, damit die Menschen sehen, das ist der Kern von Liebe, sich für den anderen zu verzehren. Das ist eine Herausforderung, aber das ist ein Angebot, was so einzigartig ist, dass wir es annehmen dürfen. Deswegen lade ich euch gleich ein nach einer Zeit der Stille. Wir haben so ungefähr eine Minute Zeit, um das nochmal nachklingen zu lassen. Lade ich euch ein, dass ihr heute eine Entscheidung trefft. Und zwar eine Entscheidung im Blick auf Beziehung. Dass ihr sagt, ich will mich neu auf den Weg machen und ich will neu den Beziehungen eine neue Chance geben. Und ihr könnt das dadurch machen, dass ihr hier vorne zum Kreuz kommt und euch so einen Karabinerhaken nehmt. Dieser Karabinerhaken hat was ganz Besonderes. Da kann man nämlich aktiv die Seite aufmachen und kann sagen, ich öffne mich neu für eine neue Beziehung. Und ob das eine neue Beziehung ist zu den Menschen, mit denen die Beziehung halt gerade schwierig ist oder schwierig war, oder ob das eine Beziehung ist zu Gott selbst, wo ihr sagt, Mensch, ich gebe dir Gott nochmal die Gelegenheit, dich bei mir einzuklinken. Das dürft ihr für euch entscheiden. Ich lade euch dazu dann ein, dazu werden wir ein paar Takte Musik hören und dann werde ich am Ende ein Gebet sprechen, wo das auch nochmal zum Ausdruck kommt, aber das erkläre ich dann. Wir hören ein paar Takte Musik. Während die Musik weiterläuft, dürft ihr jetzt noch, wenn ihr mögt, dürft ihr euch dieses Symbol mitnehmen als eine neue Chance für Beziehung, damit gemeinsam es weniger einsam wird. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten, und wir machen es wie die, am Sonntag schon und auch gestern Abend schon, dass ich jeweils einen Satz lese und ihr könnt ihn für euch innerlich nachsprechen, wenn ihr das möchtet, aber so im Stillen. Heute ist was Besonderes, deswegen sieht die Folie etwas anders aus, dass wir neben der deutschen Fassung auch eine in Farsi, richtig? Ist das Farsi? In Farsi haben. Das hat also alles seine Richtigkeit. Das ist nicht eine kaputte Folie für die, die sich jetzt irgendwie wundern, sondern, aber ich spreche es nur in Deutsch. Ja? Ihr seht mir das nach. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, Schöpfer dieser Welt. Ich danke dir, dass du mir das Leben geschenkt hast. Ich stehe heute vor dir und nehme deine unendliche Liebe zu mir dankbar an. Jesus Christus, Erlöser und Helfer meines Lebens. Ich danke dir, dass du mir ewiges Leben schenkst. Danke, dass ich durch deine Vergebung frei sein kann von aller Schuld. Heiliger Geist, Tröster und Begleiter an jedem Tag. Ich danke dir, dass du mir Jesus nahe bringst. Bitte erfülle mich mit deiner Gegenwart, heute und in Zukunft. Amen. Amen.